Das Medien- und Forschungsschiff Aldebaran ist seit fast 30 Jahren auf den Flüssen und Meeren dieser Welt unterwegs. Die 14 Meter lange Segeljacht ist ein schwimmender Übertragungswagen mit Unterwasserkameras, TV-Schnittplatz, Tonstudio, wissenschaftlichem Labor und modernster Kommunikationstechnologie. Ziel des Biologen, Journalisten und Umweltaktivisten Frank Schweigert ist eine nachhaltige Umweltberichterstattung über den wichtigsten Lebensraum der Erde. In diesen Tagen schippert er mit seiner Crew über die Elbe von Schöna in der Sächsischen Schweiz bis zur Nordsee. Ja, und hier an der Elbe, in der Elbe, bei Meißen, treffe ich jetzt die Aldebaran und Frank Schweiger zu Kaffee Plus. Schön, dass du Zeit hast.
Ja, hallo Katrin.
Ja, ihr habt ein schönes Projekt jetzt gerade gestartet diese Woche, hier auf der Elbe lang zu fahren. Mit welchem Ziel denn?
Also es ist eine Kombination von Zielen. Auf der einen Seite machen wir Forschung auf diesem Schiff, denn es ist ja ein Forschungsschiff. Und auf der anderen Seite wollen wir kommunizieren, also wir wollen erzählen, was wir forschen. Es geht um Plastik, Mikroplastik im Sediment, ein unglaublich wichtiges Thema. Und gleichzeitig haben wir mit im Paket einen Forderungskatalog an die Politik, den wir mit vielen großen NGOs in den vergangenen 2 Jahren ausgearbeitet haben. Weil jeder regt sich auf und sagt, so wie wir mit Plastik umgehen, so kann das nicht sein. Und da haben wir uns zusammengesetzt und zwar erstmalig zusammengesetzt, also alle großen NGOs an einem Tisch. Und wir haben uns überlegt, was muss sich politisch ändern? Und diese 15 Maßnahmen, diese 15 Forderungen haben wir mit dabei. Wir machen jeden Tag eine Live-Sendung, 45 Minuten lang, mit Spezialisten, mit Experten, mit Wissenschaftlern hier entlang der Strecke. Zeitgleich auch Forschung und das verpackt. Das ist ein wunderschönes Format.
Es geht um Plastikmüll. Wie sieht es hier an der Elbe aus, in der Elbe?
Also man vermutet, dass pro Quadratmeter Sediment oder pro Kubikmeter Sediment einige tausend kleine Plastikteilchen drin sind. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es wird ja ständig mehr, weil die Plastikflut, ja, also der Hahn ist immer noch aufgedreht. Wir haben sehr viele Produkte, Einwegplastik jetzt durch das viele Wasser. Haben wir gesehen, dass wieder unglaublich viele Wasserflaschen vom Strand weggespült worden sind, Einmalverpackungen. Und das muss einfach nicht sein. Also nur weil das irgendwie einige Cent billiger ist, diese Einmalverpackungen, das kann kein Grund sein, dass wir unsere Umwelt und auch die Umwelt unserer Nachfahren einfach derart verschandeln mit einem Stoff, der einfach viele hundert Jahre braucht, bis er aus der Umwelt wieder raus ist.
Welche 15 Maßnahmen sind das oder welche Bedingungen, die ihr an die Bundesregierung stellt?
Die wichtigste ist, dass der Kunststoffverbrauch insgesamt eingedämmt werden muss. Dann möchten wir die Hersteller verantwortlich machen für die gesamten Schäden, sowohl in der Umwelt wie auch in der Gesundheit. Das heißt, wer nun meint, er muss einmal Plastik produzieren, der muss auch finanzieren, dass das einmal Plastik wieder aus der Umwelt verschwindet. Und da werden die Kosten wahrscheinlich relativ hoch sein. Wir wollen aufklären und wir wollen vor allem auch anstreben, dass es ein weltweites Abkommen gibt, um diese ganze Kunststoffflut einzudämmen. Und der wichtigste Punkt dabei ist, dieses Einmalplastik zu verbannen. Also Plastik ist im Prinzip ja ein ganz wertvoller und toller Rohstoff, aber für bestimmte Anwendungen, zum Beispiel einmal ein Eis drin einpacken oder irgendwie einmal das Sushi einpacken, einmal einen Weglöffel, das muss wirklich nicht sein. Das kann man verbieten und das muss die Politik tun. Und deswegen haben wir diese 15 Forderungen dabei und sind gespannt, wie viele Politiker wir während der Reise adressieren können.
Jetzt seid ihr schon ein paar Tage hier auf der Elbe unterwegs. Wie ist denn die Resonanz? Also machen denn die Medienpartner mit? Nimmt man von euch Notiz überhaupt? Oder ist das ein Thema, wo sie alle wieder sagen, nee, wir haben ganz andere wichtige Themen. Das kommt jetzt nicht bei uns auf den Redaktionsplan.
Also die Resonanz ist sensationell. Ich mache ja seit vielen, vielen Jahren Medienarbeit als Hörfunkreporter, Fernsehen gemacht. Und wir haben, als wir den Presseteam-Termin, den Fototermin in Dresden anberaumt haben, hatten wir eine einzige Anmeldung von einem Landeskorrespondenten eines nationalen Hörfunksenders. Und am Ende standen 20 Journalisten da. Es war eine unfassbar tolle Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass diese Kombination von wirklich fundamentalen Ergebnissen aus der Forschung, die wir an vielen Stellen einfließen lassen, die Kombination mit jungen, engagierten Aktivisten wie Melati Weisen aus Bali, die ja geschafft hat, in Bali die Plastiktüte zu verbannen, bis hin zu dem aktuellen Forschungsprojekt mit der HTW in Dresden, was hier an Bord läuft, man einfach eine tolle Story hat um dieses Themenfeld aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erleben. Also mit wirklich fahren und Proben nehmen und den ganzen Experten. Und das macht einfach Spaß. Und die Leute, die zugucken, sagen, sie finden das klasse.
Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Also das Boot, haben wir schon gesagt, 14 Meter lang. Unten haben wir einen kleinen Schnittplatz, eine kleine Miniküche, ein paar Kajüten und ungefähr so 8 Mann an Bord. Wie funktioniert euer Alltag hier und euer Arbeitsalltag?
Also es ist eigentlich wie in einer normalen Redaktion auch, außer dass wir schwimmen und jeden Tag einen anderen Hafen ansteuern. Wir machen am Nachmittag und Abend immer unsere Redaktionssitzung. Dann wird besprochen, welche Inhalte, welche Gäste wir in der Sendung am nächsten Tag haben. Dann gibt es einen Regieplan. Am nächsten Morgen um 10 Uhr starten wir dann die Sendung. Und nach der Sendung haben wir noch so ein paar Termine mit Leuten, die uns besuchen kommen, weil sie eben von der Tour gehört haben, weil sie das kleine Fernsehstudio auch besuchen wollen. Und dann legen wir ab, fahren jeden Tag ca. 40 Kilometer und während dieser Reise nehmen wir dann unterschiedliche Proben aus dem Sediment der Elbe. Ist übrigens die erste Beprobung der gesamten Elbe von der deutsch-tschechischen Grenze bis zur Nordsee, wo man Sediment auf Plastik untersucht hat.
Was glaubst du, hat das am Ende für einen Effekt? Also gut, du machst jetzt aufmerksam und was wünschst du dir von diesem Projekt?
Ja, auf der einen Seite machen wir aufmerksam, auf der anderen Seite haben wir mit den 15 Forderungen die Lösung eigentlich mit im Boot und wollen einfach Aufmerksamkeit schaffen für die Lösung, denn wir leben in einer Demokratie. Und man kann ja seinem Bundestagsabgeordneten auch mal einen Brief schreiben und fragen, ja, ob er denn dafür ist, dass es beispielsweise keine Einwegplastikprodukte mehr gibt, wie er da entscheiden würde, ob es gut ist, ob er es unterstützt, dass diejenigen, die Produkte, Plastikprodukte in Umlauf bringen, dass die auch dafür haften müssen. Also es gibt ja auch so juristische Fragen, die ganz interessant sind. Wenn ich zum Beispiel eine Zahnpasta herstelle oder irgendwelche Kosmetika, in denen Mikroplastik drin ist, dann weiß man ja, dass dieses Mikroplastik von der Kläranlage gar nicht zurückgehalten wird. Das heißt, der es herstellt, geht ganz bewusst das Risiko ein, dass die Umwelt damit verschmutzt wird. Und die Plastikindustrie sagt, naja, die paar Tonnen, die machen den Kohl auch nicht fett, aber wir denken, es geht ums Prinzip. Also wenn man mit natürlichen Stoffen Kosmetika herstellen kann, dann sollte man das tun. Und auch wenn es ein ganz, ganz kleines bisschen teurer ist. Aber es ist einfach eigentlich eine Straftat, wenn ich Mikroplastik herstelle und von vornherein weiß, dass es in den Flüssen und im Meer landet.
Und hast du da Hoffnung, dass das was bewirkt? Also wenn man die Landwirtschaft sieht, habe ich manchmal den Eindruck, dass das nicht wirklich umgesetzt wird, was gefordert wird.
Also ich glaube, dass wir jetzt gerade in dieser Corona-Zeit eine unglaublich spannende Zeit erleben, wo man nicht mehr die Frage nach dem maximalen Profit stellt, sondern die Frage, was brauchen wir wirklich? Und wir brauchen wirklich sichere Medizin, wir brauchen sichere Krankenbetten und nicht gut und günstig, sondern wir brauchen diese Dinge zuverlässig. Und das Gleiche gilt auch für die Landwirtschaft. Und es geht nicht darum, dass wir eine günstige, pestizidbelastete Tomate, die unter wirklich fragwürdigsten sozialen Bedingungen im Süden von Spanien dann produziert worden ist, mit einem mega Energieaufwand, dann mit dem LKW nach Europa, also nach Nordeuropa gebracht wird, mit einem unglaublichen Fußabdruck von Mikroplastik auf der Straße. Das ist nicht das, was wir brauchen. Und wir könnten umsteuern und wir könnten die lokale Wirtschaft stärken. Es gibt ja eine Stadt am Rhein, Andernach, die hat gesagt, wir wollen in Zukunft unseren Bürgern erlauben, dass sie beispielsweise überall Tomaten anpflanzen können. Das ist alles möglich, wir müssen es nur tun. Und deswegen ist es so wichtig, die Brücke zu bauen hinein in die Politik, dass die Politik solche Dinge möglich macht, dass die Politik für die Menschen arbeitet und nicht für diejenigen, für die wenigen, die am Ende nochmal einen Profit über Profit machen wollen, sondern es geht ja darum, dass wir gesund und glücklich sind. Also diese Fragestellung muss vielleicht auch umgedreht werden. Und diese Corona-Krise hat uns ja nach dem Lockdown gezeigt, dass Dinge, die vorher niemand für möglich hielt, nun möglich geworden sind und dass bestimmte Wirtschaftszweige komplett auf den Kopf gestellt worden sind. Und ich glaube, dieser Neustart ist eine ganz, ganz große Chance für einen nachhaltigen Neuanfang.
Wie ging es dir denn jetzt in der Corona-Phase? Mir tränt mein Auge hier die ganze Zeit, weil ich immer in die Sonne gucke. Also ich weine nicht. Aber ja, die Zeit war ja für einige schon zum Heulen. Wie war es für dich?
Also wir haben im Prinzip aus der Not eine Tugend gemacht. Alle unsere Projekte sind weitergegangen. Wir haben Forschungsprojekte auf der Aldebaran gemacht, natürlich mit entsprechenden Hygienebedingungen. Wir hatten ganz viele Sondergenehmigungen, um dann unsere Forschungsprojekte fortführen zu können. Und die Bildungs- und Kommunikationsprojekte, die haben wir alle digitalisiert. Das ist jetzt praktisch die Fortführung jetzt auf der Elbe, dass wir mit einem kleinen Rundfunkstudio in der Lage waren, all die Erlebnisse, die man sonst mit ein paar Menschen, hauptsächlich Schülerinnen und Schülern, geteilt hat, dass wir die in hoher Qualität und mit einer hohen Professionalität vielen Menschen zugänglich macht. Also dass man von zu Hause im Wohnzimmer dann erleben kann, wie man mit dem Schiff rausfährt, wie man mit der Drohne von oben Aufnahmen sieht, wie wir dahin tuckern, dass man gemeinsam tauchen geht, dass man mit einer Drohne unter Wasser fährt, dass man mit dem Mikroskop in die Mikrowelt des Gewässers eintaucht. Das sind also so dermaßen faszinierende Erlebnisse. Und wir haben uns gefreut, dass am Ende viele, viele hundert Menschen zugeschaut haben. Also wir haben ganz viel eigentlich erreichen können und haben die Krise genutzt, um eben
neue Sachen auszuprobieren,
und sie mit Inhalt zu füllen, mit guten Inhalten zu füllen.
Und wie sich das anfühlt als junger Journalist, das habe ich selber hier mal erlebt. Ich war vor 20 Jahren auch hier an Bord. Das war eine meiner
exakt vor 20 Jahren.
Vom MDR damals beauftragt, hier 2,5 Wochen mitzufahren. Von Hamburg ging die Tour bis nach Dresden. Jeden Tag von Bord berichten. Du hast für den Deutschlandfunk damals gearbeitet, fürs Radio. Ich fürs Fernsehen immer zugesehen, dass wir an Land gegangen sind und Beiträge gemacht haben. Die haben wir dann hier an der Kajüte unten geschnitten. Weiß ich noch, saß ich auf so einem Köfferchen. Und dann mussten wir immer vertonen, wenn der Motor aus war. Und also das war schon toll. Und auch dieser Zeitdruck, den man hat. Und abends wurden dann die Kassetten abgeholt, das weiß ich noch. Wie machst du das jetzt eigentlich über Satellit? Oder wie?
Wir haben viel über Satellit gemacht, aber man kann jetzt natürlich auch viel über Internet übertragen. Aber das Ganze hat sich schon ein bisschen verändert. Also diese Slots, die man früher im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatte, um live irgendwas zu berichten, die gibt es immer, immer weniger. Also der Aufwand ist groß. Das Personal hat man im Wesentlichen eingespart. Die Abteilung gibt es schon noch, aber dass man mal von wirklich ganz spannenden Ereignissen in der Wissenschaft oder so live berichtet, das kommt kaum noch vor. Ich hatte ja damals den Vorschlag gemacht, mit der Aldebaran einen schwimmenden Korrespondentenplatz einzurichten, weil das Thema Meer einfach unglaublich wichtig ist. Es ist ja der einzige Lebensraum, den wir noch kaum kennen und der einzige Lebensraum, der noch entwickelbar ist. Also währenddem wir an Land schon alles
untersucht
und zerstört und besetzt, haben überall Straßen, Häuser und alles Mögliche gebaut. Also alles ist schon entwickelt, hat das Meer noch ganz viele Ressourcen parat, die wir natürlich vorsichtig, nachhaltig nutzen können. Das Meer oder der Mensch ist ja ein Teil dieser Erde und wir müssen einfach gucken, wie wir diese Kreisläufe schließen, damit am Ende der Mensch lang überleben kann. Also ich werde immer gefragt, naja, wie lange halten es die Ozeane mit uns noch aus? Und die Frage ist falsch. Muss eigentlich umgekehrt heißen, wie lange haben wir noch hier auf der Erde, wenn wir mit dem Ozean so und so umgehen? Also die Ozeane und die Erde insgesamt, die wird ewig überleben. Die Ozeane, das sieht man jetzt auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die passen sich in einer rasenden Geschwindigkeit an all das an, was wir vorgeben, also durch die Erhitzung, die Meere werden saurer, die Meeresspiegel steigen an, die Polkappen schmelzen ab. Das Meer kommt damit zurecht, aber der Mensch hat damit das allergrößte Problem. Und das finde ich so schade, dass wir das nicht erkennen. Und jetzt diese Corona-Krise zeigt auf wunderbare Art und Weise, wie es ist oder was passiert, wenn man nicht auf die Wissenschaft hört. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite zeigt sie uns auch, wie komplex diese Übersetzungsarbeit ist. Also da gibt es 100 Virologen, das sagt jeder inhaltlich im Prinzip das Gleiche, aber jeder Journalist interpretiert das anders und die Politiker sowieso. Und dann kommt noch die Wirtschaft von der Seite, die eigentlich gerne noch ganz andere Interessen hat. Und dann kommt es zu der Situation, die wir jetzt gerade erleben. Und es ist unglaublich spannend zu sehen, wie am Ende die Politik doch auch aus Demut vor der Natur einknickt und sagen muss, wir müssen eigentlich das tun, was für den Menschen am besten ist.
Meinst du, das macht die Politik auch?
Na, sie hat es in den letzten Wochen und Monaten tun müssen, damit keine schlimmen Schlagzeilen produziert werden. Also wir haben in Deutschland einen verhältnismäßig guten Job gemacht. Aber wenn man mit feinem Gespür verfolgt, wie unterschiedliche Ministerpräsidenten reagieren, dann sieht man schon, wie groß der Nachholbedarf der Politik ist, sich in der Wissenschaft zu informieren. Die Klimaforscher oder der Weltklimarat weist seit über 30 Jahren darauf hin, dass wir ein riesengroßes Problem haben, wenn wir so weitermachen. Und wir müssen dieses Problem nicht haben, weil wir könnten es unmittelbar lösen, wenn bestimmte Lobbyinteressen da nicht dagegen sprechen würden. Wir könnten also, ich sag mal, innerhalb von 5 Jahren komplett auf erneuerbare Energien umsteigen. Und zwar zum Wohl von vielen. Aber es passiert einfach nicht, weil unsere Politik doch noch sehr lobbygesteuert ist und weil die Wissenschaft auch sich nicht klar genug ausdrückt. Ich bin inzwischen in einem Gremium der Europäischen Kommission. Ich berate die Kommission mit 32 anderen Experten aus europäischen Ländern, wie man jetzt mit dem Klimawandel umgeht. Und der Direktor, der für die nachhaltige Entwicklung der Erde zuständig ist in Brüssel, hat gesagt, die Wissenschaft hat einfach, wir haben sie nicht verstanden in den vergangenen 30 Jahren. Also da muss unglaublich viel Arbeit, Übersetzungsarbeit geleistet werden. Denn der Klimawandel, jetzt vergleiche ich das mal mit Corona, verursacht mehr Tote pro Jahr, pro Tag, als Corona jemals verursachen wird. Und die wirtschaftlichen Schäden durch den Klimawandel sind auch um ein Vielfaches größer als das, was wir momentan temporär durch Corona erleben. Und deswegen finde ich es total wichtig und gut, wenn man anhand von Corona mal übt, wie man wissenschaftliche Ergebnisse so interpretieren muss, damit sie zum Wohl der Menschen sind.
Man sieht ja jetzt durch diese Corona-Pause, dass sich die Natur erholt. Ne? Also ich finde, der Himmel war in den letzten Wochen so blau wie schon lange nicht mehr. Die Chemtrails fehlten. Und wie sieht es mit den Weltmeeren aus? Ich meine, ich glaube, Kreuzfahrtschiffe waren auch nicht unterwegs. Der ganze Lärm fehlt.
Ja, es gab ja zum Tag der Ozeane verschiedene Statements dazu. Also bis das Meer etwas merkt, muss relativ viel Zeit vergehen, weil das Meer ein unendlich großer Lebensraum ist. Mhm. Aber wir waren jetzt mit der Aldebaran beispielsweise am Bodensee. Und da sind die Schiffe auch nicht gefahren. Und der See war ruhig. Und als ich dort ankam, konnte man mehrere zig Meter unter Wasser sehen. Das habe ich also noch nie erlebt. Normalerweise kommt man in so einen Hafen und dann kann man so 1-2 Meter gucken. Mhm. Und der Bodensee war spiegelklar. Und das war sicher auch eine Folge der Corona-Krise. Aber nicht nur der Corona-Krise, sondern, wie wir inzwischen festgestellt haben, war da auch eine Muschel schuldig, eine eingewanderte Muschelart, die bedingt durch den Klimawandel sich explosionsartig ausgedehnt hat. Und jetzt den ganzen Bodensee auch filtert. Das heißt, die Kombination von Corona und dieser Muschel führte dazu, dass man im Bodensee oder wahrscheinlich auch in anderen Gewässern riesige Effekte beobachten konnte.
Aber kommen wir vielleicht noch mal zum Meer. Du bist ja, ich habe es gesagt, über 30 Jahre schon unterwegs. Wie hat sich das in den letzten 30 Jahren, was hat sich da schon verändert? Kann man da schon Veränderungen merken, spüren?
Also das Bewusstsein ist langsam im Gange, weil man begriffen hat, dass die Meere als Ressource einfach total wichtig sind. Bestimmte Dinge, die wir an Land nicht mehr haben, wie zum Beispiel seltene Erden, werden möglicherweise in Zukunft in den Meeren abgebaut werden müssen. Das haben viele Länder schon erkannt. Also Russland, China, Japan sind massiv dabei, diese Meeresbodenschätze zu bergen. Deutschland hat viele Versuche unternommen, aber dadurch, dass die Versuche zu kleinteilig waren, war das noch nicht erfolgreich. Und es ist auch die Frage, ob wir das Meer jetzt in Sachen seltene Erden oder Energie plündern wollen und sollen. Denn eigentlich liegt das Problem nicht darin, dass wir immer mehr brauchen, sondern wichtiger wäre, dass wir mit dem, was wir haben, vernünftig umgehen. Also diese Einmal-Wegwerfgesellschaft, wenn ich überlege, welche Ressourcen in einem Handy drin sind, da ist Gold drin, da ist Silber drin, da sind andere Edelmetalle drin, da sind seltene Erden drin in den Akkus und so weiter und so fort. Also eigentlich ist so ein Handy eine richtige Schatztruhe. Und nach wie vor gibt es eine gibt es wirtschaftliche Bestrebungen, dass jeder, weil die Verträge entsprechend gestrickt sind, alle 2 Jahre so ein Handy praktisch neu hinterhergeworfen bekommt. Das sind Dinge, die einfach nicht sein müssen. Die Technologie ändert sich zwar, aber es braucht nicht alle 2 Jahre jeder ein neues Handy. Und da gibt es noch viele Beispiele. Das Gleiche gilt auch für den Verkehr. Also jetzt auch in der Corona-Krise zeigt sich ja, wie unterschiedliche Länder mit Subventionen umgehen, währenddem in Deutschland die Lufthansa mit unglaublichen Summen unterstützt werden soll. Ich glaube, mit der doppelten Summe, die sie überhaupt wert ist, sagt Frankreich, wir bauen lieber unser Zugnetz aus. Wir unterstützen die Fluggesellschaften nur dann, wenn es keine Inlandsflüge mehr gibt, denn die Leute sollen Zug fahren. Wir haben ein Zugsystem, das in der Lage ist, dass man in der gleichen Zeit, in der man normalerweise einen Inlandsflug macht, auch mit dem Zug fahren kann. Und es gibt Länder, die haben statt einer Abwrackprämie für die Autos Subventionen für Fahrräder. Also man könnte politisch schon durchaus in die richtige Richtung gehen, ohne dass es weitere Arbeitslose gibt. Also das ist ja immer das Damoklesschwert, was dann herausgezogen wird. Man sagt dann immer, naja gut, da werden dann 40.000 Arbeiter in der Kohleindustrie arbeitslos. Auf der anderen Seite missachtet man einfach, dass über 100.000 neue Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien geschaffen werden würden. Und da muss man einfach mal Gleiches mit Gleichem vergleichen. Und auch gucken, was für uns Menschen, für unsere Zukunft, für unsere Kinder besser ist.
Was kann denn jeder selber tun?
In erster Linie sind wir in einem Wirtschaftssystem, das sehr stark mit Geld funktioniert oder ausschließlich mit Geld funktioniert. Und es gibt bestimmte Banken, die in Projekte investieren, die einfach komplett Unfug sind. Also es gibt eine Bank aus Deutschland, die zum Beispiel das Atomkraftwerk in Fukushima finanziert hat, die nach wie vor noch Atomkraftwerke in Erdbebengebieten finanziert. Und da würde ich als Kunde einfach nicht hingehen. Also wir selber können entscheiden, mit welcher Bank wir zusammenarbeiten. Und wenn es noch so wenig Geld ist, das Geld dorthin geben, wo man weiß, dass die Banken gute Sachen mit unserem Geld finanzieren. Die zweite Möglichkeit ist, die wirklich wichtigste Energieform, die wir haben, ist die Solarenergie. Mhm. Und jede Kilowattstunde Solarenergie, die zu Hause auf dem Dach oder auf dem Balkon selbst erzeugt wird, ersetzt im Prinzip 2 Kilowattstunden in der Erzeugung. Weil bis der Strom dann von irgendeinem Kraftwerk zu Hause angekommen ist, ist die Hälfte schon verloren gegangen. Mhm. Und wenn ich die mit Solarenergie zu Hause erzeuge, dann habe ich einen unglaublichen Gewinn, einmal für mich selber, denn der Strom kostet nichts. Franz Alt, der Sonnenpapst, sagt immer, die Sonne hat mir noch nie eine Rechnung geschrieben. Und diese Kosten amortisieren sich ja auch nach 8 bis 12 Jahren. Das heißt, nach 8 bis 12 Jahren habe ich Sonnenenergie umsonst, allerdings mit der Einschränkung, dass ich die Energie halt nur dann habe, wenn die Sonne scheint und dann mit einem kleinen Speicher dran, vielleicht auch überbrückt dann über die Nacht. Also ich muss auch oder ich sollte mein Verhalten ändern und vor allem in Solarenergie investieren. Wenn das jeder tun würde, also es gibt ja bestimmte Regionen, wo fast jedes Haus eine Solarzelle auf dem Dach hat. Hier in Hamburg, wo ich wohne, haben wir nur 4% Solarenergie. Das ist also extrem wenig. Und es hat nicht damit zu tun, dass in Hamburg die Sonne weniger scheint, sondern damit, dass einfach die Einsicht nicht da ist, dass man politisch das umdrehen müsste, obwohl sich das nun auch geändert hat. Also Hamburg hat ja nun eine neue Regierung und beide Regierungsparteien sind wirklich total auf der Linie Klimaschutz. Hat vielleicht auch mit der Hamburger Klimawoche zu tun, die wir seit 11 Jahren dort veranstalten. Und also Solarenergie zu Hause installieren ist eine der allerwichtigsten Maßnahmen.
Ich bin ja so ein Mensch, der gerne an die Nordsee fährt, immer so regelmäßig einmal im Jahr. Und ich stelle fest, dass die Windparks immer mehr werden, auch im Meer. Was hältst du davon? Auch schon alleine das Installieren dort müsste doch für die
Ja, wir werden dieses Jahr mit der Aldebaran dorthin fahren und werden untersuchen, wie groß die akustischen Schäden sind. Also der Geräuschpegel im Meer nimmt ja stark zu, einmal durch den Bau dieser Windkraftanlagen, auch durch den Betrieb dieser Windkraftanlagen. Und die Windkraftanlagen sind sozusagen auch ein bisschen ein Tribut der Politik an die großen Energieversorger, sich im Bereich der regenerativen Energien zu engagieren. Ich will an der Stelle vielleicht mal meinen Lehrer Hartmut Grassel zitieren, als erster Deutscher, der im Weltklimarat aktiv war. Und der sagt, nach den physikalischen Grundlagen ist es so, dass pro Quadratmeter Fläche die höchste Energieausbeute mit Solarenergie zu erzielen ist. Und die nächste Energieform ist Windenergie, die ist aber ein Hundertstel der Solarenergiemenge, die man realisieren kann. Das heißt, ja, es macht Sinn, Windkraftanlagen zu bauen. Auf der anderen Seite sind Solaranlagen um ein Vielfaches effektiver, sodass man eigentlich kaum Windkraftanlagen brauchen würde, wenn wir konsequent Solaranlagen bauen würden. Aber wenn die Sonne nicht scheint, ist sehr häufig Wind. Das heißt, wenn man dann zur Kompensation zusätzlich im Rahmen des Möglichen noch Windkraftanlagen baut, ist das sicher gut. Mhm. Und irgendwo, wenn wir bequem leben wollen, solange der Strom aus der Steckdose kommen soll, müssen wir auch damit einverstanden sein, dass wir irgendwelche Anlagen etablieren, mit denen wir diese Energie, die wir gerne wollen, erzeugen.
Du hast so als Ziel, Brücken zu bauen zwischen Medien und Meer. Und ja, wie kam es eigentlich auf die Idee? Also wie kamst du auf die Idee, vor über 30 Jahren dieses Boot oder dieses Schiff zu organisieren, erstmal zu finden und daraus dann ein Medien- und Forschungsschiff zu bauen?
Also die Meere faszinieren mich einfach. Ich glaube, dass wir alle eine gewisse emotionale Nähe zu den Meeren haben. Und dann habe ich den Eindruck, dass wir auf unglaublich viel Wissen sitzen. Die Wissenschaft weiß relativ viel und wie ich es vorher schon erwähnt habe, mangelt es an geeigneten Schnittstellen, wie man die Wissenschaft denen erklärt, die später daraus Entscheidungen ableiten müssen, also in der Wirtschaft oder in der Politik. Und ich habe nach meinem Studium der Biologie dann einfach nach Möglichkeiten gesucht, dieses wirklich reichhaltig vorhandene Wissen so zu organisieren, so zu vernetzen, dass man möglichst viele Menschen damit erreicht. Denn was man liebt, wird man nicht zerstören. Und wir haben hier an Bord der Aldebaran schon total viele Menschen überzeugen können, wie schön und wie sinnvoll die Meere für uns sind. Und wer das einmal erlebt hat, also wer sie lieben gelernt hat, der wird nicht gegen sie entscheiden.
Ja, wer die Fische unter Wasser gesehen hat, wird sie nicht mehr essen, schätze ich. Wie hast du dieses Boot gefunden?
Das war mehr oder weniger Zufall. Also ich war früher viel als Segellehrer unterwegs, hauptsächlich im damaligen Jugoslawien, heute Kroatien. Und da lag plötzlich im Hafen ein Schiff aus Aluminium, glänzte, war relativ neu. Und das war damals ein Werkstoff, von dem man glaubte, dass man damit keine Schiffe bauen könnte. Also man hat auf Stahlschiffe gebaut, aus Aluminium, aus Holz. Und ich habe mir dieses Aluminiumschiff angeguckt und habe gedacht, also tolle Idee, weil Aluminium rostet ja nicht, ist relativ leicht, ist schön zu verarbeiten. Und habe dann damals gesagt, naja, wenn ich irgendwann mal alt und ganz, ganz wohlhabend bin, vielleicht wird es dann so ein Schiff sein. Und ein Jahr später bin ich per Zufall in Wilhelmshaven auf einer Werft genau diesem Schiffstyp begegnet. Es war zerstört durch den Wirbelsturm Hugo und hatte dann einen entsprechend geringeren Wert. Und dann habe ich meine Hausbank gefragt, ob sie denn mir einen Kredit geben würde, um aus diesem sozusagen zerstörten Schiff ein Forschungs- und Medienschiff zu bauen. Und ich habe dann tatsächlich diesen relativ hohen Kredit bekommen und habe einfach angefangen.
Ja, damals warst du so Mitte, Ende 20 mit der Vision im Kopf, Journalismus zu machen und die Menschen draußen über das Meer zu informieren und eben die Politik dahin zu lenken, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft. Tolle Vision. Mit welchen Idealen bist du damals losgezogen?
Also eigentlich mit den gleichen Idealen wie heute auch. Das Konzept ist unverändert und diese Tour, die wir jetzt auf der Elbe machen, ist eigentlich schon eine Traumtour, denn wir haben auf der einen Seite wissenschaftliche Projekte an Bord, mit denen wir erklären und zeigen können, wo der Hase im Pfeffer liegt und also das Mikroplastik oder Plastik im Sediment der Elbe. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele Spezialisten und auch geeignete Technik an Bord, um dieses Wissen dann einer wirklich breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also ich finde es wichtig, solche Schnittstellen zu machen. Und die Vision von damals ist eigentlich völlig unverändert, die Vision auch von heute. Und ich habe glücklicherweise, sonst würde es das Projekt nicht noch gegeben, viele, viele Mitstreiter gefunden. Wir haben viel Unterstützung auch aus der Wirtschaft, die erkannt haben, dass ich einfach immer gerade ausgegangen bin mit diesem Konzept und mit diesem Weg und dass ich mich von niemandem habe kaufen lassen. Das war nicht immer ganz einfach, weil es schon immer mal wieder Angebote gegeben hat, so nach dem Motto, naja, wenn du jetzt für unser Unternehmen da irgendwie PR machst in irgendeiner speziellen Richtung. Aber ich bin ganz glücklich darüber, bis heute unabhängig geblieben zu sein, viele Menschen gefunden zu haben, die sich mit mir engagieren, viele ehrenamtlich. Es ist ein riesengroßes Netzwerk von knapp 20.000 Menschen, die ich in meinem Adressbuch eingesammelt habe. Und mit diesen Menschen, mit diesen Unternehmen, mit diesen Freunden, Unterstützern ist es möglich, diese Plattform bis heute in der Qualität zu betreiben.
Jetzt ist es ja nicht so, dass du jetzt Multimillionär dadurch bist, sondern du hast eigentlich einen Haufen Arbeit, jeden Tag 10, 12 Stunden. Wie oft siehst du selber das Meer?
Ich versuche jedes Jahr 3-4 Wochen selber auch auf dem Schiff zu fahren, denn das Meer gibt mir Kraft, Energie. Und wenn ich diese schönen Momente am Meer, im Meer, im Wasser, unter Wasser nicht hätte, die mir diese unbeschreibliche Energie geben, diese Arbeit machen zu können, dann würde ich sie nicht tun können. Ja. Und das betrifft schon auch alle anderen bei mir im Team. Das sind Leute, die durchaus in sehr hochbezahlten Positionen waren und irgendwann gesagt haben, mein Lebensziel ist nicht eine bestimmte Summe von Geld einzusammeln, sondern ich möchte glücklich sein, ich möchte einen Job haben, der mich nicht nur glücklich macht, sondern der auch positiv etwas in der Gesellschaft bewegt. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich mit solchen Menschen zusammenarbeiten kann.
Die Liebe zum Meer oder zu diesem Projekt auch begann mit einem Wassertropfen. Was ist denn das für eine Geschichte?
Naja, ich habe ja in Stuttgart studiert und hatte die Ehre, bei einem Dozenten im Unterricht sein zu dürfen, der als Lebenswerk ein Buch geschrieben hat über das Leben im Wassertropfen. Mhm. Heinz Streble, und der hat praktisch Tag und Nacht alles, was man im Wassertropfen irgendwo im Gewässer finden kann, unter das Mikroskop gelegt und mit seinem Tuschefüller nachgezeichnet und beschrieben. Mhm. Und dieses Leben im Wassertropfen, was ja so der Ursprung der ganzen Nahrungskette ist in Gewässern, an der Elbe, im Meer, das ist schon echt fantastisch. Wenn man also guckt, wie diese kleinen Krebse arbeiten, leben, wie die sich fortbewegen. Wenn man zum Beispiel die unglaublich schöne architektonische Konstruktion von Kieselalgen anschaut, das sind ja Organismen, die Jahrmillionen alt sind und wo auch Jahrmillionen lange Erfahrung im Bau von solchen Gehäusen besteht. Das ist schon was total Faszinierendes. Und es gibt ja auch Architekten, die sich an der Architektur solcher Naturorganismen oder solcher Mikroorganismen orientieren. Denn das sind bewährte Konstruktionsprinzipien, die einfach nicht nur schön sind, sondern auch gut sind. Und der Mensch tut überhaupt gut daran, sich wesentlich mehr an der Natur zu orientieren, die einfach über viele Jahrmillionen hinweg Wege entwickelt hat, wie sie ohne Müll mit einer hohen Effizienz an Energie und Intelligenz dieses ganze System managt.
Was können wir denn als Menschen vom Kreislauf des Meeres lernen? Also der Zusammenhalt der Tiere untereinander vielleicht oder ja?
Es gibt relativ viele Dinge, die wir vom Meer lernen können. Die nehmen wir mal an, ein Korallenriff. Ein Korallenriff ist ein sehr dicht besiedelter Lebensraum. Und da gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Organismen. Das ist wie in unserer Gesellschaft auch, wo sich jeder in irgendeiner Form behaupten muss. Jeder hat eine bestimmte Aufgabe. Und insgesamt führt dieses System dazu, dass es existiert, wächst und gedeiht, auch sehr, sehr schön ist, aber auf der anderen Seite keinen Müll produziert und dass es auch Mechanismen gibt, wie dann zum Beispiel abgestorbenes Material wieder zurück in die ganzen Kreisläufe kommt. Und zum Beispiel deswegen sind die Korallenriffe für uns Menschen auch Ressourcen, um beispielsweise Medikamente dort zu identifizieren, die dort die Organismen entwickelt haben, um sich gegenseitig zu behaupten.
Mhm. Und diese, was zum Beispiel?
Also wir haben zum Beispiel auf einer unserer Expeditionen in Mittelamerika aus einer Alge einen Stoff extrahiert, der gegen HIV-Viren aktiv war. Mhm. Und da gibt es also für all die Krankheiten, möglicherweise vielleicht für Corona auch, gibt es ganz, ganz viele Stoffe, die noch unentdeckt sind. Und es ist momentan ein riesiger Run der Pharmaindustrie, sich um diese genetischen Informationen beispielsweise aus dem Meer zu kümmern, weil die einfach über Jahrmillionen gewachsen und perfektioniert worden sind. Und da werden wir die Medizin der Zukunft finden.
Wie sieht es denn aus mit der Kommunikation unter Wasser? Also ich habe mal irgendwann von dir gehört, Fische reden miteinander, wo man sagt, immer, ja. Fische sind stumm.
Nein, also das wer da mal taucht im Korallenriff und mal die Luft anhält, der wird merken, dass das Meer kein stiller Lebensraum ist. Also es gibt da so ein Krachen, das sind kleine Pistolenkrebse, die solche Geräusche machen. Und die Fische, die machen in der Tat auch vielfältige Geräusche. Also man kennt die Gesänge der Wale und so weiter, die sich über viele Tausende...
Oder Delfine, ich auch schon. Die quieken ja, das genau. Geht ja richtig ins Herz.
Ja,
ne?
Ja. Mhm. Aber die Fische machen auch Geräusche. Und wir haben zum ersten Mal räumliche Aufnahmen gemacht im Riff, weit, weit, weit weg von jeglicher Schifffahrt. Und wenn man die sich anhört, dann erkennt man, dass es irgendeine Art von Kommunikation geben muss. Also wenn einer ein Geräusch macht, das hört sich so an wie zum Beispiel Quack, 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 also irgendwie so Quaken unter Wasser, dann reagiert ein anderer drauf und macht dann Quack, Quack. Und dann fängt der eine wieder an, Quack, Quack. Und also es scheint in irgendeiner Form ein Konzert zu sein, von dem wir aber noch überhaupt keine Ahnung haben, wie genau sie diese Geräusche machen und welche Funktion diese Geräusche haben. Genauso wenig wissen wir, welche Funktion die Farben, diese wunderbaren Farben im Korallenriff haben.
Aber vielleicht, also ein paar Sachen weißt du ja, vielleicht jetzt wird es gerade so interessant. Ja, was ist bisher bekannt?
Zu den Farben?
Ja, oder überhaupt?
Nee, man weiß eigentlich so gut wie nichts. Also es gibt ja, die Meeresorganismen haben
aber
ja teilweise...
Die Farben nehmen doch auch ab mit zunehmender Tiefe,
nee,
oder?
Nee, die nehmen nicht ab, aber man
nimmt es nicht mehr wahr.
Nimmt es nicht mehr wahr, weil die Sonne so tief nicht mehr kommt. Deswegen ist es ja auch... Also deswegen weiß niemand, warum zum Beispiel eine Koralle, die ganz, ganz tief lebt, dann überhaupt eine Farbe hat, obwohl es wahrscheinlich niemand gibt, außer wir Menschen, die mit der Lampe dann da unten hinleuchten, diese Farbe sehen. Mhm. Also genauso wie viele Meeresorganismen unbekannt sind. Also von den geschätzten 2,5 Millionen Organismen im Meer kennt der Mensch gerade mal 150 bis 200.000 Arten. Das ist extrem wenig. Also wir kennen nur 10% von dem, was im Meer lebt. Das ist total.
Aber dann wäre es doch vielleicht sinnvoll, mehr Geld dorthin zu investieren, oder? Wenn
ja,
wir selbst
total
medizinische Erkenntnisse daraus gewinnen?
Das wäre total sinnvoll. Das ist ja auch meine Rede, dass wir in Deutschland, die wir ja gar keine Rohstoffe und nichts haben, gut daran täten, uns im Bereich der Ozeane viel mehr zu engagieren, weil das einfach die Zukunft ist. Das ist ein Markt, der noch weit, weit ausbaufähig ist mit all den verschiedenen Facetten, ob es um Nahrung geht, ob es um Medizin geht, ob es um Energie geht oder auch verschiedene Formen von Transport. Wir hätten in Deutschland eigentlich das ganze Know-how der Ingenieure. Wir hätten Unternehmen, die intelligent sind. Wir haben Strukturen. Wir haben ein bestimmtes Verständnis von Nachhaltigkeit, sodass, wenn wir jetzt Meeresbergbau betreiben würden, wir nicht einfach dahin gehen, mit dem Bagger das Zeug da rausreißen und dann lass mal gut sein, sondern wir haben ja glücklicherweise demokratische Strukturen, wo wir selber diese Nachhaltigkeitsprinzipien so gut wie möglich implementieren wollen. Das heißt, wir aus Deutschland könnten eigentlich ein ganz guter Entwickler für die Meere sein. Und wir tun es einfach nicht, weil die Aufmerksamkeit für die Meere, auch die politische Aufmerksamkeit für die Meere, so gut wie null ist. Und das müssen wir ändern, obwohl wir in Deutschland eine ganz ausgezeichnete Meeresforschung haben.
Also wäre doch jetzt die Schnittstelle wieder von der Forschung, die Medien, und durch die Medien zur Politik bzw. zur Öffentlichkeit. Mhm. Aber ich glaube, bei den Medien krankt es ja schon. Weil wie viele Wissenschaftsjournalisten gibt es denn noch, die überhaupt einen Durchblick haben? So wie du jetzt, die vom Fach sind, wenn sie in der Richtung berichten.
Es gibt erstens wenige und dann ist das beispielsweise öffentlich-rechtliche Mediensystem auch so gestrickt, dass immer mehr von den Leuten, die in Redaktion diesen Inhalt liefern, in eine, wie soll ich sagen, freie Mitarbeit entlassen werden. Also die Arbeitsverhältnisse sind mehr als prekär und das ist nicht gesund für so ein System. Also es wäre eigentlich genügend Geld da, um wie vor 30, 40, 50 Jahren einen hervorragenden Wissenschaftsjournalismus machen zu können. Es gibt einige wenige Beispiele, die das noch tun. Aber das ist das, was wir eigentlich brauchen würden, noch viel, viel mehr. Also wir müssen, wenn wir viel Geld, sinnvolles Geld in die Wissenschaft investieren, auch dafür Sorge tragen, dass dieses Wissen aus der Wissenschaft den Menschen rückwirkend wieder dient. Und zwar abhängig davon, wie die Ergebnisse sind und nicht abhängig davon, ob es einer politischen Richtung passt oder nicht.
Jetzt machst du ja schon einiges. Also du hast die Klimawoche in Hamburg ins Leben gerufen. Du hast die Deutsche Meeresstiftung gegründet. Was ist das nochmal?
Also nachdem ich 20 Jahre die Aldebaran gemacht habe, habe ich mir mal selber so ein bisschen die Karten gelegt und habe überlegt, was hat es denn geklappt? War es denn gut und richtig, so eine Aldebaran zu betreiben? Was hat man erreicht, was hat man nicht erreicht? Und ich habe festgestellt, dass die Bereitschaft, etwas für die Meere zu tun, eigentlich überall groß ist. Also jede Woche wird wieder eine neue Meeresorganisation, Meeresschutzorganisation gegründet. Gerade jetzt in Zeiten des Plastik-Hypes. Mhm. Und das Problem dieser ganzen einzelnen Instrumente ist, dass sie kein Konzert sind. Sie spielen nicht zusammen. Jeder spielt für sich. Da ist der eine Umweltverband, der andere Umweltverband. Dann konkurriert man um Gelder. Und so kann man dieses Problem nicht lösen. Ich hatte ja das große Glück, dass ich mit Elisabeth Mann-Borgese befreundet war.
Die jüngste Tochter
von Thomas Mann. Und die hat immer zu mir gesagt, Frank, wir werden an den Meeren lernen, wie man ein gemeinsames Erbe der Menschheit vernünftig bespielt. Und das, was heute in der Gesellschaft oder in der Politik passiert, dass wir denken, da kommt so ein Virus, wir ziehen mal schnell irgendwelche Grenzen hoch oder schließen unsere Grenzen. Das ist eigentlich exakt das Gegenteil von dem, was wir tun müssen oder tun sollten. Die Meere machen uns das vor. Die Meere sind ein Lebensraum, den wir uns alle nur dann sinnvoll miteinander teilen können, wenn wir alle vernünftig mit diesem Lebensraum umgehen. Mhm. Und diese Botschaft, da tun wir gut dann daran, das zu lernen.
Mhm. Ein weiteres Projekt.
Aber jetzt habe ich die Frage nicht beantwortet.
Was die Deutsche Meeresstiftung macht.
Aber gut, die Deutsche Meeresstiftung bringt diese Akteure zusammen, genau, lädt sie ein. Zum Beispiel dieser Katalog, den jetzt die Bundesregierung überreicht bekommen hat, mit diesen 15 Plastikforderungen, ist ein solches Ergebnis von einem Dialog. Und solche Dialoge brauchen wir. Mhm. Wir brauchen auch einen viel intensiveren gesellschaftlichen Dialog zwischen Politik und Gesellschaft. Also wir brauchen wahrscheinlich auch neue Formen der Demokratie, wie man denn dann auch auf aktuelle politische Ereignisse einwirken kann. Also wir wählen ja dann das Parlament für bestimmte Jahre und wenn man mal verfolgt, das kann man ja bei Transparency International oder bei unterschiedlichen Organisationen mitverfolgen, die die Arbeit von Abgeordneten untersuchen, dass die nicht in allen Fällen das in ihrer Politik umsetzen, was eigentlich der Wählerwille ist. Mhm. Und ich denke, da muss man viel, viel mehr drauf achten, auch im Sinne des Schutzes der Demokratie, denn die Demokratie ist meiner Ansicht nach ein hohes Gut. Mhm. Und ich finde, wir sollten sie dringend verteidigen und permanent verbessern.
Eine andere Sache, die du unterstützt, ist, glaube ich, ein Projekt mit Prinz Albert von Monaco. Love Your Ocean. Was ist denn das?
Love Your Ocean ist eine Initiative, eine gemeinsame Initiative der Messeboot Düsseldorf und des Bundesverbandes Wassersportwirtschaft mit der Deutschen Meeresstiftung. Petros Michalidakis, der Direktor der Boot, hat gesagt, wenn wir jetzt nicht vernünftig mit unseren Gewässern, mit unseren Meeren umgehen. Wenn die Gewässer irgendwann nicht mehr so sind, dass wir Wassersport machen wollen, dann hat diese gesamte Branche nichts mehr zu melden. Und deswegen ist eigentlich die erste Aufgabe für den Wassersport, dafür zu sorgen, dass die Gewässer nicht nur heute, sondern morgen und auch übermorgen noch so schön lebens- und erlebenswert sind. Mhm. Und so haben wir vor 5 Jahren diese Lafayette Ocean Initiative gemeinsam gegründet und die Fürst Albert Stiftung hat sich da aktiv beteiligt, der Fürst persönlich auch, weil es total wichtig ist, dass diese Initiativen nicht nur aus der Mitte der Gesellschaft herauskommen, sondern dass auch die Wirtschaft und auch die Politik daran beteiligt sind. Und diese Lafayette Ocean Initiative mit jedes Mal mehr als 50 Akteuren aus dem Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, wie man zusammenarbeiten kann. Wir identifizieren wichtige Themen, wie zum Beispiel Plastikmüll, wie zum Beispiel Schall im Meer und bekommen dafür von der Messe dieses Podium bereitgestellt. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Und ich glaube, das hat ein unglaubliches Potenzial, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit.
Jetzt haben wir Juni. Was hast du diesen Sommer noch vor?
Wir werden Ende Juni mit der Aldebaran in Hamburg angekommen sein. Dann haben wir also diese Elbe-Tour abgeschlossen und werden hoffentlich viele Proben genommen haben, viele Menschen erreicht. Danach machen wir ein Projekt, das auch mit zu meinen Herzensprojekten gehört. Das ist der Deutsche Meereswettbewerb. Ein Bundeswettbewerb, bei dem sich seit 17 Jahren jetzt, wo sich Schülerinnen und Schülerteams bewerben können, mit einer eigenen Idee. Also in der Forschungslandschaft und in der Forschungspolitik ist es ja so, dass im Wesentlichen nur das gefördert wird, was ausgeschrieben wurde über das Ministerium, das heißt, was die Politik in irgendeiner Form abgenickt hat. Aber was ist mit all den Projekten, die aus welchen Gründen auch immer politisch nicht gewollt sind, die finden dann eben nicht statt oder nur unter dem Radar statt. Und unabhängig davon, ob gewünscht oder nicht gewünscht, wir fragen junge Menschen, was wollt ihr schon immer mal am Meer forschen? Und diese jungen Leute, die haben ein unglaublich tolles, kreatives Potenzial und da kommen tolle Ideen raus. Also wir haben zum Beispiel vor 9 Jahren das erste Mal mit dem Thema Plastik zu tun gehabt. Und diese Gruppe, die damals den Meereswettbewerb mitgemacht hat aus Diepholz, die hat mit diesem Thema den Bundespreis, den Bundessieg bei Jugendforsch gewonnen. Also man kann mit diesem Meereswettbewerb auch Trends setzen. Und in diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema Schall im Meer. Wir fahren also mit 3 Teams durch die Nordsee und werden dann untersuchen, wie der Meeresschall auf bestimmte Organismen wirkt. Und danach fahren wir in die Ostsee mit der Aldebaran. Da haben wir eine enge Zusammenarbeit mit dem Ort Niendorf. Wir machen da eine ganze Meeresaktionswoche und werden trotz Corona-Zeit mit entsprechenden Auflagen und entsprechendem Sicherheitsabstand die Themen biologische Vielfalt, Schall im Meer und Plastikmüll mit den Gästen, mit den Touristen dort kommunizieren. Das machen wir jetzt seit 2 Jahren, ist sehr erfolgreich und ich glaube, dass es solche Schnittstellen braucht, denn wie schon erwähnt, was man liebt, wird man nie wieder zerstören. Das sind also nicht nur junge Menschen dabei, sondern auch Erwachsene, die in Politik, in Wirtschaft unterwegs sind und die diese Botschaft dann einfach mitnehmen.
Dann wünsche ich dir und deiner Mannschaft und den Leuten, die hier noch an Bord kommen, alles Gute. Wie sagt man immer, eine Handbreit Wasser unterm Kiel?
Genau, also manchmal ja, auf der Elbe nicht immer. Heute Mittag hat es dann mal gekratzt, denn wir haben jetzt so nicht viel Wasser, aber ausreichend, damit wir fahren können. Aber wir werden ja auch immer im Flachwasser Proben nehmen und da kann schon mal vorkommen, dass das Boot mal ganz leicht aufsetzt. Aber eine Handbreit Wasser unterm Kiel ist immer gut.
Ja, dann danke ich dir für das Gespräch, dass du für uns Zeit hattest. Jetzt wird es hier wahrscheinlich Abendbrot geben. Und ich fahre wieder nach Hause. Bis zum nächsten Mal bei Kaffee Plus.